Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der aus der Autoindustrie eigentlich kommt, der sich dann selbstständig gemacht hat, als Unternehmer und PR-Berater sich spezialisiert hat auf Krisenmanagement. Guten Morgen und herzlich willkommen, Wolfgang Inhester.
Guten Morgen, Herr Heim, danke für die Einladung.
Herr Inhester, wenn wir aktuell mit der Automobilindustrie anfangen, zwei Meldungen. Erstens, BMW hat möglicherweise oder wahrscheinlich auch geschummelt. Zweite Meldung, Oliver Schmidt, der frühere VW-Manager, wird heute verurteilt werden. Sollen wir mit Schmidt anfangen?
Können wir gerne tun. Ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber er ist eine in diesem ganzen Gemengelage, in dem sich die Autoindustrie seit zwei Jahren befindet, ist ja nicht inzwischen nur VW. Das ist ja wie ein Schwelbrand einmal durch die ganze deutsche Autoindustrie gegangen, während die ausländische etwas im Dunkeln noch stehen kann. Schmidt ist insofern eine tragische Figur, weil er heute verurteilt wird aufgrund eines Fehlers, den eigentlich keiner versteht, dass er seine Weihnachtsferien wieder in den USA verbringen wollte vor anderthalb Jahren und aus dem Grund eben dann verhaftet wurde.
Und in gewisser Weise, wenn ich das dazufügen darf, ein Bauernopfer ist von VW. So sieht er sich jedenfalls selbst, indem er gesagt hat, erst rede ich nicht und dann möglicherweise zu spät packe ich aus, was ihm aber in der Summe 5, 6 oder 7 Jahre Gefängnis heute Abend eintragen wird.
Das ist sicherlich das Strafmaß, in dem sich das heute bewegen wird. Er ist tatsächlich wie eine zu heiße Kartoffel fallen gelassen worden. Am Ende ist er in der Tat ja nur ein kleines Lichtchen. Also er ist sicherlich ein Befehlsempfänger gewesen in der Hierarchie und er hatte das zu tun und das in einem VW-Konzern mit einer Kultur, wo man das dann auch zu machen hatte.
BMW, die Deutsche Umwelthilfe, ist gestern mit der Meldung rausgekommen, dass nach ihren Tests oder nach ihren Ergebnissen auch BMW wie VW geschummelt hat. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist sehr schwierig im Moment, weil so massiv ist ein Autounternehmen noch nie mit der DUH, Deutschen Umwelthilfe, zusammengeprallt. Das war jetzt, sagen wir mal, gestern und heute ein Frontalzusammenstoß zwischen den beiden. Jetzt kann man sagen, die DUH hat wieder eine ihrer bekannten Amokfahrten unternommen und hat getestet aus sicherlich auch anderen Gründen als nur aus Gründen des Umweltschutzes. Und BMW hat sich so vehement wie bisher weder VW noch Mercedes noch andere Firmen dagegen ausgesprochen und das Ergebnis schlichtweg als Lüge bezeichnet.
Also BMW hat total dementiert, gesagt, wir haben nichts Falsches eingebaut. Mit anderen Worten, die sitzen jetzt so hoch auf dem Baum, dass sie da nicht mehr runterkommen.
Also ohne, dass da Köpfe ganz oben fallen würden, wenn das nicht zutreffend ist, was BMW gesagt hat, wird es nicht mehr gehen. Wenn ein Krüger als Vorstandsvorsitzender sagt, wir haben noch nie betrogen, wir sind absolut clean, dann ist das eine Aussage, die wirklich dann am Ende auch Köpfe kosten würde.
Also ein Satz noch zur Deutschen Umwelthilfe. Die haben ja, weiß Gott, mächtige Gegner. Die Automobilindustrie mit all den Hintergrundanwälten, den großen Kanzleien, die im Bedarfsfall sofort klagen. Und die sind bislang juristisch sehr gut rausgekommen. Mit anderen Worten, haben sie möglicherweise so schlecht nicht recherchiert.
Das stimmt in der Tat. Also was an Ergebnissen da bisher, und es kommen ja sehr viel von denen heraus, ist zumindest immer etwas dran gewesen, so dass es nicht justiziabel war, dass man nicht gegen sie gehen konnte. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch alle, dass hinter einer DUH ganz andere Interessen stecken noch als die reine Luft.
Hätten Sie vorab gedacht, dass da so viel Fehler, auch handwerkliche Fehler, passieren?
Habe ich nicht für möglich gehalten. Generell, sage ich mal, sind gerade die Pressestellen der Autoindustrie ja sehr gut besetzt, auch was die Anzahl der Leute angeht, was die Qualifikation angeht, was die Budgets vor allen Dingen betrifft. Also ich glaube, niemand hat mehr Budget für Kommunikation als die Autoindustrie. Also insofern wären alle Möglichkeiten da.
Was waren denn, um darauf zu kommen, die Hauptfehler aus Ihrer Sicht?
Die Hauptfehler waren sicher, dass man aus diesem extremen Betrugsfall Volkswagen es dann hat sehenden Auges akzeptiert, dass daraus ein Dieselgate wurde. Denn der Dieselmotor als solcher hat zunächst einmal mit dem Softwarebetrug gar nicht so viel zu tun. Man hätte den Dieselmotor separat betrachten können und dann hätte der Dieselmotor eine andere Position. Man war völlig durcheinander, dass VW einen solchen Fehler begangen hat, obwohl das länger bekannt war. Und man hat bis jetzt, wir sind jetzt 2 Jahre nach dem Start der VW-Krise, die war im September 2015, hat man noch keine Kampagne gemacht, um der Öffentlichkeit mal die Fakten auf den Tisch zu legen. Und zwar ehrlich, was kann ein Diesel, was kann er nicht, was kann ein Benziner, was kann er nicht und wie sieht die Zukunft aus? Und man lässt sozusagen in dieser hochemotionalisierten Kommunikation, die stattfindet in allen Medien, lässt man alles frei laufen und man kommt mit seinen eigenen Argumenten gar nicht auf die Bühne.
Ja, aber das ist ja eine passive Art von Vorgehen, die ja nicht nur von unserer Seite aus keinen Sinn macht, sondern ja auch innerhalb eines Konzerns, den keinen Millimeter nach vorne bringt.
Überhaupt nicht. Und das Schlimme kommt ja noch hinzu, was vielfach unterschätzt wird. Wir werden 2020 neue Grenzwerte haben bei CO2 von 95 Gramm. Und dabei ist ein Dieselmarktanteil schon eingepreist seit Jahren von etwa 48%. So viel Autos muss Daimler oder auch VW und andere produzieren, damit sie auf diesen Grenzwert von 95 Gramm CO2 kommen pro Kilometer. Und das geht jetzt nicht mehr, weil der Dieselanteil ist in den Keller gefahren und fährt noch weiter runter, liegt bei 36% aktuell. Das heißt, es drohen den Autofirmen in 2 Jahren enorme Strafsteuern, weil sie diese 95 Gramm nicht erreichen werden. Im Mittelwert über die gesamte Flotte gesehen.
Also VW hat diese Software, diese betrügerische illegale Software eingebaut.
Großer Betrug.
Dann gab es die Diskussion, was ist eigentlich mit den anderen Autofirmen? Da wurden Verdachtsmomente dann irgendwie geäußert oder auch lanciert. Jetzt die BMW-Kiste, was ist mit den anderen großen Herstellern?
Ja, da kommt die zweite interessante Variante oder Wolte hinzu, nämlich die Tatsache, dass es sich alles um deutsche Autofirmen handelt, die in der Kritik stehen. Es redet keiner über Fiat Chrysler, es redet keiner über die Franzosen, es redet keiner über die Japaner, die ohnehin nicht sehr viel Diesel im Angebot haben, aber es hat sich alles, sagen wir mal, auf ein Schlachtfest in Deutschland konzentriert, medial, emotional und die Fakten sind aber so, dass die ausländischen Autofirmen wesentlich schlechtere Dieselmotoren in ihren Autos haben
als gesichert. Die Deutschen.
Ja, und aktuell baut VW die saubersten Dieselmotoren gerade. Das ist von unabhängigen Instituten längst schon gesichert gemessen worden.
Wir haben über die Arbeit der Pressestellen der Automobilfirmen gesprochen. Im Zusammenhang mit dieser sogenannten Dieselkrise haben festgestellt, dass die dazu neigen, sich wegzuducken. Gilt das auch für den Verband der Automobilindustrie des Herrn Wissmann?
Ich muss leider sagen, ja, und zwar in einem Ausmaß, wie ich es nicht für möglich gehalten habe.
Inwiefern?
Wenn man auf die Webseite geht und der Dieselskandal belastet das Land, belastet massiv die Industrie seit nunmehr fast 2 Jahren. Und man findet dazu nichts.
Nichts.
Ich gebe das Wort Diesel ein, dann bekomme ich Standard-Diesel-Messwerte erklärt, wie sauber der ist und so weiter. Aber eine Stellungnahme zum direkten Dieselskandal gibt es dort nicht. Ich finde auch auf den ersten Blick zum Beispiel keine Argumente pro Diesel. Der Diesel ist die sauberste Verbrennungsmaschine, die wir aktuell überhaupt auf der Welt haben. Und die neue 6-Diesel-Norm ist die beste überhaupt. Aber es wird nichts verteidigt, es wird nichts argumentiert. Man duckt sich regelrecht weg, um möglichst nicht gesehen zu werden.
Aber
und das schadet.
Seien Sie, warum ist das so? Das ist doch ein mächtiger Verband. Dahinter stehen die großen Automobilkonzerne. Die haben Einfluss. Da spielt Lobbyismus eine große Rolle. Da könnte man doch, wenn man denn wollte, ganz anders.
Also ich würde mir zutrauen, mit einer sauberen, ehrlichen, authentischen Kampagne in 6 Monaten in Deutschland allen klarzumachen, was der Diesel heute kann, auch was er nicht kann. Die Ehrlichkeit gehört natürlich dazu. Aber er kann viel, viel mehr, als er nicht kann. Er ist viel, viel sauberer, als jeder denkt. Wir diskutieren über Fahrverbote und das ist der sauberste Motor, den wir in der Zukunft brauchen, der noch sauberer werden muss. Und die Industrie schweigt und aus Angst auch vor den Medien, um keine Shitstorms zu bekommen. Und der VDA hat hier schlichtweg versagt.
Aber die nächste Eskalationsstufe ist ja schon vorprogrammiert. Also Gerichte können oder werden vermutlich sogar entscheiden, dass es ein Dieselfahrverbot für die großen Städte geben wird. Und dann?
Diese Frage von Ihnen oder diese Ankündigung von Ihnen lehnt der VDA strikt ab. Er sagt, das wird nie kommen.
Spielt aber keine Rolle, wenn es kommt.
Wir haben die rechtliche Seite im Griff. Es wird nicht kommen. Also das Gericht wird im Februar, glaube ich, nicht so entscheiden können. Das ist die offizielle Aussage des VDA dazu. Ich glaube es auch nicht. Ich denke, wir sind tatsächlich hier in einer Extremsituation, die aber auch viele Städte gar nicht wollen. Also auch der Präsident des Deutschen Städtetages, der Mainzer Oberbürgermeister, sagt, wir können uns keine Fahrverbote in den Städten leisten. Wir brauchen jetzt Lösungen, schnelle Lösungen für eine bessere Luft. Aber die kann nicht dadurch entstehen, dass Dieselautos nicht mehr durch die Stadt fahren dürfen.
Ja, aber dann werden die Gerichte sagen, wir haben uns das lange genug angeguckt. Politiker, Automobilfirmen sagen, wir verbessern was, es passiert nichts und vollkommen klar ist, die Gesundheit der Bürger ist wichtiger als plakativ formuliert die freie Fahrt für freie Bürger.
Bin ich 100% bei Ihnen, weil ich will auch eine saubere Luft haben. Wir wollen das alle. Es ist nicht so, dass es da irgendwelche Leute gibt, die da locker vielleicht drüber hinwegschauen können. Das Problem ist nur, dass seit 2010 bekannt ist, wie schmutzig unsere Luft ist und es nichts getan wurde. So, das muss sich die Industrie wirklich ankreiden lassen und zwar massiv. Und da kann man sagen, selber schuld. Man hat nichts getan, man hat politisch nichts getan, man hat es genau dorthin laufen lassen. So, und jetzt will man natürlich über Nacht alles besser machen, was aber nicht geht technisch.
Wie war das damals, Herr Inhester, vor 20 Jahren, als die großartige A-Klasse von Mercedes Markteinführung haben sollte und plötzlich umfiel wie ein Spielzeugauto.
3 Tage vor dem Verkaufsstart, vor der Markteinführung.
Worst-Case-Szenario.
Und wir waren auf der höchsten Wolke 7 plus, die man in der Autoindustrie damals überhaupt sein konnte. Und wir waren auch in Tokio. Das kam noch erschwerend hinzu, weil, ich sag mal, aus der Ferne ist ein Gewitter bestenfalls als Wetterleuchten zu erkennen. Also wir hatten auch keine vernünftige Nachrichtenlage. Es gab noch nicht das Internet, es gab noch nicht WhatsApp, alles das in der Schnelligkeit, sodass wir nur aufs Telefon angewiesen waren. Und damit hat man natürlich schon, ich sag mal, den ersten Krisentreiber im eigenen Hause, nämlich falsche Sachlage, keine Information, alles das. Und dann vor allen Dingen die Vorstellung, dass ein Mercedes bei 60 km/h, wenn er um die Ecke fährt, umkippen kann. Ja, das war ja für uns unvorstellbar eigentlich, dass die Sicherheit in Frage steht und das Auto hat 5 Millionen Testkilometer hinter sich gehabt und dann sollte es plötzlich umgekippt sein.
Also es ist umgekippt, weil irgendein Autotester aus Skandinavien genau dieses gemacht hat und Sie haben dann, um sozusagen sich auf einen aktuell sinnvollen Stand zu bringen, getestet, um zu gucken, fällt das Auto wirklich um?
Ja, also wir haben noch aus Tokio, habe ich den Auftrag bekommen vom Vorstand, den TÜV Süd einzuschalten als unabhängigen Sachverständigen, die sofort mit den Tests beginnen sollten. Was ist das überhaupt für ein Test? Den kannte man in Deutschland gar nicht. Wir haben keine Autos nach diesem Test gefahren. Das ist ein uralter Test aus den 60er Jahren gewesen, als es noch kein ABS gab. Und wir haben den TÜV beauftragt aus Tokio. Wir sind sofort zurückgeflogen. Wir haben rund um die Uhr getestet in Papenburg, in Spanien, in Italien, überall, wo es trocken war. Und uns fiel das Auto nicht um. Das war das Problem. So, die Presse hatte im Prinzip Antworten oder Vorstellungen für richtige Antworten. Wir als Industrie waren aber gezwungen, auf Faktenbasis zu agieren. Und die Fakten waren nicht da.
Irgendwann fiel ein Auto um und was dazu erschwerend dazu kam, war, dass ein Fotograf im Gebüsch lag und genau dieses festgehalten hat.
Richtig, das war nach etwa 12 Tagen. Ich habe aufgeatmet, als der Entwicklungsvorstand mich anrief morgens und sagte, in Malmsheim auf dem Flughafen ehemaligen ist das Atlas umgefallen, aber es war ein Fotograf dabei. So, was machen wir jetzt? Und ich habe dann um eine kleine Pause gebeten, Denkpause, habe ihn zurückgerufen und sage, so, jetzt holen Sie Ihre Fremdfabrikate nach Malmsheim, die Sie haben, dann werfen wir die alle auch um. In der Vorstellung, der Fotograf ist noch da und sieht das vielleicht. Dann hätten wir sozusagen indirekt mal den aktuellen Sachstand dargelegt. So, der Fotograf war weg, weil er musste ja noch entwickeln damals, es war noch nicht mit Chips. Und wir haben dann an dem Nachmittag in der Tat eine ordentliche Anzahl von Autos ganz einfach und schnell aufs Dach gelegt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Über Krisenmanagement reden wir mit dem Unternehmens- und PR-Berater Wolfgang Inhester in SWR 1 Leute. Der tiefe Fall des Kaisers, wie muss es einem gehen, der jahrelang auf ein Podest gestellt wurde, dem gehuldigt wurde, egal was er tat, und der jetzt vermutlich die Wohnung oder das Haus in Salzburg nicht verlässt?
Grauenvoll. Also ich weiß gar nicht, ob es ein Wort gäbe, das passend diese Situation beschreibt. Wenn man 40 Jahre alles sagen konnte, was man wollte, es wurde alles akzeptiert, es wurde teilweise frenetisch gefeiert, es wurde belächelt. Also Beckenbauer konnte gar nichts falsch sagen. Er war der Kaiser, unantastbar, und er hatte natürlich auch einen Riesenerfolg. Und dann wird ihm auch durch eigene Fehler, durch ein Grundprinzip, sagen wir mal, des Krisenentstehens, ich sage nicht die Wahrheit, werden ihm die Füße weggezogen, und er ist heute im Prinzip in einem völlig zerstörten Haus, wenn man das mal bildlich sagen
Also Sie
will.
Kennen ihn ja ganz gut. Also so aus der Distanz betrachtet hat er ein paar Fehler gemacht, wo man einfach nur staunend sagen kann, Wie geht das? Also zum Beispiel dieses große Interview der Süddeutschen zu einem Zeitpunkt, als schon ziemlich viel kaputt war, da stereotyp zu sagen, ich habe von nichts eine Ahnung gehabt, ich habe immer blind alles unterschrieben.
Gut, das sind zunächst einmal Beckenbauer und Becker Sportler. Also die müssen keine Experten für Kommunikation sein, das darf auch keiner erwarten. Die haben auf dem Sportplatz zu funktionieren und besonders erfolgreich zu sein. Und das waren sie. Da haben sie eine tolle Karriere gemacht. Aber wenn sie dann glauben, sie hätten auch das Talent und die Qualifikation, in der Kommunikation so agieren zu können wie im Sport, nämlich selbstständig, aus dem eigenen Kopf heraus, dann geht das meistens schief. Und das war bei beiden so. Also Beckenbauer hat einfach gedacht, ich gehe als Beckenbauer zu Süddeutschen und ich rede dort wie Beckenbauer seit 40 Jahren redet, und dann ist das schon alles in Ordnung. Nur der Beckenbauer, der 40 Jahre uns bekannt war, hatte mit dem DFB-Skandal um die Weltmeisterschaft 2006 plötzlich eine andere Konjunktur. Es war plötzlich ein anderes Thema da. Man sah den Beckenbauer plötzlich in einer anderen Bekleidung. Des Kaisers neue Kleider sozusagen. Und plötzlich steht der Kerl nackt da. Und ach, er hat ja Fehler gemacht. Und er sagt die Wahrheit nicht. Und wenn er dann die falschen Berater hat, die sich nicht trauen, ihm ins Gesicht zu sagen, so kannst du es nicht machen, dann läuft er auf einer Schiene, auf der er nicht mehr wegkommt, bis damit, das Elend da ist.
Damit, Herr Inhester, sind wir bei diesem Fedor Radmann, der wieder von außen betrachtet für Franz Beckenbauer Jahre und Jahrzehnte lang die Drecksarbeit gemacht hat.
Ja, in der Regel gibt es diese Verbindungen bei den erfolgreichen Leuten überall. Man braucht, wenn man, sag mal, der Ästhet ist, der über allem schwebt, brauche ich doch jemand, der mir am Ende unten die Schuhe putzt, wo ich mich gar nicht mehr bücken will. Und diese Kombination, diese Duos, die haben wir sehr oft in der Wirtschaft, die haben wir sehr oft auch in der Sportwelt und auch in der Kunst und Kultur. Und Radmann ist in der Tat seit Jahren der Ausputzer gewesen, von Adidas angefangen bis zum Schluss beim DFB.
Kommt Beckenbauer nochmal auf die Beine? Was denken Sie?
Also ich persönlich würde es ihm wünschen, weil er hat eigentlich keine großen Fehler gemacht, sind wir ehrlich. Er hat sich nicht bereichert, er hat gelogen, das ist ganz schlimm. Da hätte man ihn beraten müssen. Also heute weiß man ja, das ist gerade auch gerichtszeitig in Frankfurt bestätigt worden, dass er offensichtlich nicht die Wahrheit bei seiner Gerichtsaussage gemacht hat. Es ist traurig, es ist ein Schicksal, wie es ihm eigentlich keiner gönnen sollte. Aber er hat es selbst geschaffen, dieses Schicksal. Und er wird nicht mehr zurückkommen in der Form, weil er so zerbrochen ist daran auch, dass der Platz nicht mehr da ist.
Es gibt zwei Stars, Sportstars von einst, die unterschiedlicher nicht sein könnten und auch deren Wege ganz unterschiedlich waren. Sie kennen beide ganz gut, Steffi Graf und Boris Becker. Wie schläft einer, der, wenn die Zahl stimmt, 61 Millionen Euro Schulden hat?
Offensichtlich gut, wenn man seine aktuellen Statements hört. Weil es geht ja um Boris Becker und er hat ja gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert in München, recht opulent gefeiert mit vielen Leuten.
Da waren Sie
das,
nicht?
Das war ich nicht, nein, war für mich kein Thema. Ich hätte ihn zu sehr kritisiert dabei wahrscheinlich.
Was missfällt Ihnen?
Es ist auch da, sind wir bei der zweiten großen Sportler-Tragödie. Wir haben ja gerade über Beckenbauer gesprochen. Ich habe mal zu Boris Becker, den ich Anfang der 2000er Jahre etwas beraten habe, ohne dafür Geld zu verlangen, in seiner Steuerstrafsache in München, habe ich gesagt, das größte Problem, das du hast, ist, dass du mit 17 Wimbledon gewonnen hast. Weil es war niemand darauf vorbereitet. Du nicht, die Welt nicht. Und er ist über Nacht in eine Welt gebeamt worden, aus der er im Prinzip heute noch nicht zurück ist. Das muss man sagen.
Tatsächlich.
Er hatte damals natürlich mit Jon Tiriak und Bosch zwei grandiose Männer, die ihn geführt haben. Man kann zu Tiriak stehen, wie man will. Man kann sagen, das ist ein rumänischer Holzhändler oder so etwas. Ja, aber er war immer fair, immer geradlinig und er hat Becker richtig geführt. Und er hat sicher Becker zum reichsten Sportler Deutschlands gemacht.
Wobei Becker ja dann sich von beiden getrennt hat. Wenn, wie Sie gerade gesagt haben, Becker der reichste Sportler Deutschlands war, wie schafft man es dann, so viel Kohle aus dem Fenster zu werfen, dass man mit 61 Millionen Schulden aufwacht?
Ich glaube, wir finden dazu keine Antwort, Sie nicht und ich nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie man es schafft, man schmeißt es raus. Er hat natürlich ein sehr opulentes Leben geführt und das waren die Jets, die Privatflugzeuge, alles das, weil er fühlte sich ja immer noch in der Welt. Er ist noch nicht zurück und er nimmt die normale Welt nicht wahr.
Es gibt eine andere Frau, die in Las Vegas lebt, die eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht hat von einer großen Vaterabhängigkeit hin zu einer sehr selbstbewussten, eigenverantwortlichen Frau, Steffi Graf.
Ich habe mit ihr bei Opel gearbeitet, weil wir hatten mit Steffi Graf den ersten Sponsorvertrag in der neueren Geschichte von Opel gemacht, 1984, noch ein sehr bescheidener Vertrag damals. Da war sie in einer Abhängigkeit zum Vater, nicht auf dem Platz. Auf dem Platz war Steffi immer Steffi. Also wenn sie den Schläger in der Hand hatte, dann war sie Steffi. Aber im Umfeld ging ohne ihren Vater praktisch nichts in der Zeit. Und sie hat sich natürlich auch durch die ganze Strafsache Vater Graf dermaßen emanzipiert. Und weil sie auch diesen Sprung in diese andere Welt, wie Becker es gemacht hat, den hat sie nie vollzogen mental. Sie blieb eigentlich immer die Mannheimerin, die auf dem Boden blieb. Und dafür hat auch der Graf gesorgt. Er war ja der King. Also sie musste ja immer eine Stufe unter ihm bleiben.
Sie sagte, sie hat sich dann von ihm emanzipiert. Ja. Sie musste sich natürlich auch einmal von einem Vater emanzipieren, über den dann in der Zeitung stand, dass er Verhältnisse mit irgendwelchen Nacktmodels hatte.
Ja, das war damals ja eine Geschichte, die lange in der Tennisszene bekannt war. Jeder wusste, diese Geschichte wird angeboten von einem Frankfurter für 400.000 Mark damals noch. Aber die Bild-Zeitung konnte sie nicht kaufen, weil die Bild-Zeitung einen Vertrag mit Graf hatte. Dann kam ein anderes Magazin, kaufte die Geschichte und dann stieg Bild ein. Und das hat Steffi Graf damals so getroffen, dass sie in der Tat aus dieser Geschichte nur herauskam durch die Selbstemanzipierung gegenüber ihrem Vater.
Wir wollten sprechen über den 31. August des Jahres 1997. Also, Sie waren der verantwortliche Pressemann von Mercedes. Wir hören morgens in den Nachrichten, dass es diesen furchtbaren Unfall in Paris gegeben hat mit dem Unfalltod von Prinzessin Diana. Ja. Dann ging's los.
Dann ging's wirklich los an dem Tag, was mir auch morgens um 8 Uhr klar wurde, weil die Meldung hieß ja, sie ist in einer 600er S-Klasse tödlich verunglückt in Paris. Ich kam auch dann gleich der Anruf des Werkschutzes, wir haben so viele Journalisten anfragen hier, was sollen wir machen? Ich sage, stellen Sie die alle zu mir durch, ich versuche das, obwohl ich eigentlich nichts wusste. Ich bekam auch nichts in Erfahrung. Das war so einer dieser genialen Morgende, wo man keinen Vorstand erreicht, die alle in Fliegern waren.
Das war ein Sonntagmorgen.
Das war ein Sonntagmorgen. Der Cheftechniker für Crash-Sicherheit war im Urlaub in Südfrankreich, hatte sein Handy ausgeschaltet. Also ich saß da jetzt ganz alleine, kurz nach acht, und sah nur, wie das Auto auf BBC, wie das Auto auf den Abschleppwagen gehievt wurde.
Und das Auto sah nicht schön aus.
Und das Auto sah katastrophal aus, weil durch die Bergungsmaßnahmen das Dach abgeschnitten worden war. Also das Auto sah nicht so aus, wie es verunfallt war. So, und was lässt man sich dann einfallen? Weil die Journalisten wollen etwas wissen. Und für mich waren zwei Dinge wichtig. Ich konnte relativ schnell sehen, welche Art von Unfall das war. Und die Unfallforscher sprechen bei so einem Unfall von einem GAU, dem größten anzunehmen. Das heißt, ich fahre mit einem Auto mit wahnsinnig schneller Geschwindigkeit gegen eine unverrückbare Barriere. Hier war es ein Pfosten. Ja. Dafür gibt es kein Auto auf der Welt, das Sicherheit bieten kann.
Welche Aufprallgeschwindigkeit?
Wir haben dann später im Auftrag der Polizei festgestellt, dass es ca. 119 km/h gewesen sein muss.
Und da ist der Beifahrer noch lebend rausgekommen?
Da ist der Beifahrer lebend rausgekommen. Das entspricht dem Sprung von etwa dem 20. Stockwerk auf eine Betonplatte. Und der Beifahrer, der Bodyguard, hat überlebt. Und wir waren alle überrascht, wie sicher die S-Klasse war. Kein Mensch hätte vorher je geglaubt, dass das Auto so sicher sein konnte, wie es hier war.
Gut, auf der anderen Seite der Chauffeur tot, der Begleiter oder Freund von Diana tot, und Diana auch tot schlussendlich, wobei irgendwie auch nie ganz geklärt wurde, ob diese Frau nicht möglicherweise hätte gerettet werden können.
Ja, also ich bin sicherlich einer der wenigen, die Meinung vertreten, da war eine Chance zur Rettung, weil sie ist nicht im Gegensatz zu Farah und zu Dodi Al-Fayed im Auto gestorben, sondern sie ist erst im Krankenhaus gestorben, zwei Stunden später. Man hat allerdings auch nach dem europäischen Prinzip, wir müssen einen Patienten nach dem Unfall transportfähig machen, eine Stunde lang erst in dem Krankenwagen gelegen am Unfallort, bis sie dann in die Klinik gefahren wurde, wo man zu spät, meiner Meinung nach zu spät, innere Blutungen festgestellt hat.
Wir haben sehr viele Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, bezogen sich vor allem auf ihr Plädoyer für den Diesel. Da ist mir aufgefallen, also die Hälfte derer, die geschrieben haben, schreiben, super, finde ich auch, der Diesel wird zu Unrecht an den Pranger gestellt. Die andere Hälfte, Inhester irrt total, Diesel ist schlimm und so. Wir können es hier überhaupt nicht klären. Mir fällt nur eines auf, dass es ein Beispiel dafür ist, wie in Konfliktsituationen und Konfrontationssituationen plötzlich etwas extrem emotional wird.
Ja, also Krisen sind immer emotional. Und in der Kommunikation sowieso. Das muss man wissen. Wir haben es damals bei dem Elchtest erst nicht gewusst. Wir haben gedacht, wir können mit Fakten argumentieren, aber für Fakten ist in Krisen kein Platz. Da ist die Emotionalität so hoch, dass die Fakten erstmal nicht zählen, sondern es zählt nur der Reim, den sich die Öffentlichkeit auf die Fakten macht. Ich sage einmal, ich verstehe diese Spaltung zwischen, das ist mal richtig, dass jemand die Zahlen sagt oder mal klar Position bezieht, oder das ist ein Schmutzfink da, der Inhester, der redet hier Schwachsinn. Kann ich 100% verstehen, ist auch eine richtige Einstellung, wenn man sieht, was zum Thema Diesel alles gelaufen ist in den letzten Monaten, ja, an emotionaler und vor allen Dingen an, ich sag mal, postfaktischer Kommunikation auch. So, es wäre eine Aufgabe der Autoindustrie und vor allen Dingen des VDA, einmal hier einer Ehrlichkeit zu sagen, da stehen wir heute mit dem Diesel und dort wollen wir hin, okay, und dann ist es auch in Ordnung.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema der ersten Stunde. Gerne. Und auch bei dem Punkt, dass Wissmann als VDA-Präsident ja aufhört und dann ein neuer kommt. Und ja, es gibt ja den Spruch mit den neuen Besen. Was die postfaktische Kommunikation angeht, ist das eigentlich der Hauptgrund dafür, dass es diese ganzen Stürze gibt? Nicht die Krise, sondern die Art und Weise, wie schlecht man mit der Krise umgegangen ist?
Ja, eine Krise ist gut. Also eine Krise ist eigentlich was Positives, wenn man ihr den Beigeschmack von Chaos und Katastrophe nimmt. Weil ohne Krisen hätte sich die Welt nicht entwickelt. Ja, wir brauchen Krisen in manchen Stadien, um sich zu entwickeln. Auch VW wird gestärkt aus dieser Krise in 5 bis 10 Jahren herausgehen.
Glauben Sie?
Ja, weil die haben jetzt die richtigen Schlüsse gezogen. Sie sind aufgewacht und haben gesagt, gesagt, okay, wir müssen weg vom Verbrenner. Die Zukunft ist Elektro, ist alternativ und wir müssen dahin. Da war VW bis vor anderthalb Jahren noch nicht gewesen, gedanklich. Und wenn ich in die Industrie komme, in Krisenberatung hinein, frage ich immer den Vorstand, wo wollen Sie in 5 Jahren sein? Dann sagen die, hören Sie mal zu, wir sitzen hier, uns brennt der Hintern und Sie kommen und fragen, wo wir in 5 Jahren sind. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch hier sitzen.
Okay.
Und ich sage, wir können jetzt das Unternehmen kneten. In einer Krise ist ein Unternehmen die weicheste Masse überhaupt. Ja. Und ich kann es in die Zukunft kneten. Und ich muss auch dementsprechend meine Strategie machen.
Wenn wir gerade dabei sind und Sie ja offenkundig auch über diese prophetischen Fähigkeiten verfügen, wo sind wir in 5 Jahren?
Mit VW oder generell?
Generell.
Generell haben wir haben weiterhin saubere Verbrennungsmotoren und die brauchen wir auch noch 10 bis 15 Jahre. Wir werden die ersten autonom fahrenden Autos haben. Wir werden sehr viel Batteriebetriebenes haben und wir haben eine andere Einstellung zum Auto.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Es war mir eine Freude.
Danke. Das war's, Leute, heute Vormittag mit Wolfgang Inhester.
Eins gehört.